Hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg. Hier ist Konrad Spremberg. CDU und SPD wollen zusammen Berlin regieren und jetzt haben sie auch ihren Zeitplan für die Koalitionsverhandlungen. Dem RBB liegen dazu Unterlagen vor und daraus können wir auch über die Aufteilung der Senatsressorts schon ein paar Erkenntnisse ziehen. Sebastian Schöbel hat die Details.
Start der Koalitionsverhandlungen ist am kommenden Donnerstag. Auf 13 Arbeitsgruppen wollen sich CDU und SPD aufteilen. Sie orientieren sich weitgehend an der Aufteilung der Ressorts im bisherigen Senat. Mit einem interessanten Unterschied. Mobilität und Umwelt, die bislang in der von den Grünen geführten Verwaltung zusammengelegt waren, wollen CDU und SPD getrennt verhandeln. Zudem werden Verwaltungsreform und Digitalisierung ebenfalls in einer eigenen Arbeitsgruppe besprochen. Ein Hinweis darauf, wie wichtig beide Themen im Wahlkampf waren. Bereits durchgesickert ist, dass die SPD weiterhin die Innenverwaltung führen will. Ob mit Iris Spranger ist allerdings noch unklar. Die CDU erhebt bereits Anspruch auf die Bildungsverwaltung. Als Senatorin hatte CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner im Wahlkampf bereits die Bildungspolitikerin Katharina Günther-Wünsch vorgeschlagen. Welches Ressort Franziska Giffey übernehmen wird, ist ebenfalls noch offen. Dass Stadtentwicklung und Verkehr nicht in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe behandelt werden, lässt aber vermuten, dass Giffey möglicherweise doch nicht beide Bereiche in einer Art Supersenatsverwaltung unter ihrer Führung vereinen wird. Die beiden Parteien erklären allerdings, dass Personalfragen in den Verhandlungen stets erst am Ende geklärt würden. Am 3. April wollen CDU und SPD ihren Koalitionsvertrag vorstellen. Bei der SPD ist im Anschluss eine Mitgliederbefragung geplant. Die soll vom 4. bis 21. April laufen. Das Ergebnis dann am 23. April bekannt gegeben werden. Innerhalb der SPD hatte es zuletzt allerdings starken Widerspruch zu einer schwarz-roten Koalition gegeben.
Die Berliner Koalitionsneuigkeiten von unserem Landespolitikreporter Sebastian Schöbel. Wohin mit Menschen, die auf ihrer Flucht in Brandenburg ankommen? Die Landräte haben Innenminister Stübgen einen Brief geschrieben, in dem sie Entlastungen fordern, weil sie nicht mehr zurechtkämen. Der will dazu morgen ein ganzes Maßnahmenpaket vorschlagen, der Innenminister. Da stehen aber zum Teil Ideen drin, die in der Landesregierung so keine Mehrheit finden dürften. Das hat unser landespolitischer Reporter für Brandenburg, Nico Hecht, erfahren.
Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen will mit 3000 zusätzlichen Plätzen in Erstaufnahmeeinrichtungen die Kreise und Kommunen bei der Unterbringung von Geflüchteten entlasten und neue Regelungen schaffen, wann und wie die Geflüchteten verteilt werden.
Flüchtlinge, die keine Identität angeben oder eine geringe bis überhaupt nicht vorhandene Bleibeperspektive haben, länger in der zentralen Aufnahme zu lassen und dort die entsprechenden Verfahren durchzuführen.
Nach dem Entwurf des Maßnahmenpakets, das dem RBB vorliegt, will der Innenminister insgesamt die Verweildauer in den Erstaufnahmen von jetzt etwa 3 Monaten auf 18 Monate verlängern. Und Geflüchtete, bei denen noch nicht klar ist, dass sie einen Aufenthaltstitel erhalten können, sollen gar nicht mehr in die Kommunen verteilt werden. Das hofft Stübgen morgen mit den Kabinettskollegen beschließen zu können. Aber daran glaubt die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen im Landtag, Petra Buttke, eher nicht.
Ich glaube, dass es morgen zu einer Einigung kommt, das ist auf jeden Fall ausgeschlossen. Das ist ein Papier, das liefert Ideen. Darüber muss gesprochen werden und diskutiert werden.
Buttke sagt, dass Geflüchtete länger in der Erstaufnahme bleiben können, kann helfen, wenn Wohnraum wie jetzt knapp wird.
Aber was natürlich nicht gehen kann, ist zu sagen, wir wollen Menschen, die keine Bleibeperspektive haben, in Erstaufnahmeeinrichtungen zum Beispiel 24 Monate festhalten. Das dient nicht der Integration.
Mit den schnellen Entlastungen, die Stübgen am Freitag eigentlich den Landräten verkünden wollte, wird es so wohl eher nichts. Konkret geplant hatte der Innenminister, 500 Plätze in einem ehemaligen Hotel bei Frankfurt-Oder einzurichten, sowie insgesamt 2200 neue Wohncontainerplätze in Eisenhüttenstadt und Wünsdorf einzurichten. Absurd, kommentiert das Andrea Jolige von der oppositionellen Linken. Denn Stübgen habe ja gerade erklärt, die Erstaufnahme in Doberlo-Kirchhain mit über 1000 Plätzen zum Frühsommer schließen zu wollen.
Da sind über 1000 Plätze, gut ausgestattet in Häusern, da gibt es eine Kita, da gibt es eine Schule, da gibt es eine große Kantine. Das schließt er, um jetzt an anderen Standorten Behelfsunterkünfte in Containern zu errichten. Das zeigt einfach, dass das ungesteuerte Schnellschüsse sind, dass da nur strategische Überlegungen dahinter sind.
Erste Meldungen über die von Stübgen geplanten Maßnahmen berichteten noch, in Doberlo-Kirchhain soll eine Einrichtung entstehen für Geflüchtete mit einem abgelehnten Asylantrag, die nach 24 Monaten die Erstaufnahme verlassen müssten. Nach dem Kabinettsentwurf sollen diese Einrichtungen aber in Frankfurt und Zossen entstehen.
RBB-Reporter Nico Hecht aus der Landespolitikredaktion in Potsdam. Auch in Berlin wird gestreikt und das betrifft ziemlich elementare Bereiche der öffentlichen Versorgung. Wasser, Müllabfuhr und Krankenhäuser zum Beispiel. Heute und zum Teil auch morgen. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. RBB24-Inforadio-Reporterin Lisa Splanemann hat sich umgehört, welche Auswirkungen diese Warnstreiks konkret in Berlin haben.
Mülltonnen werden nicht geleert, Sperrmüll wird nicht abgeholt und Behandlungen im Krankenhaus werden verschoben. Von den Warnstreiks betroffen sind auch die Berliner Wasserbetriebe. Gestreikt werde zum Beispiel im Kundenservice oder in den Kanalbetriebsstellen. Die Berlinerinnen und Berliner bekommen aber weiterhin fließend Wasser und auch das Abwasser werde weiter gereinigt, sagt Astrid Hackener-Schrumpf von den Berliner Wasserbetrieben. Denkbar ist, dass einzelne Reparaturen verschoben werden.
Es kann natürlich sein, dass auf unseren Werken, auf den Klärwerken, Wasserwerken oder auch in den Pumpwerken irgendwelche routinemäßigen Überprüfungen oder Reparaturen, dass die dann 2 Tage später ausgeführt werden. Aber für die KundInnen ist davon wirklich nichts zu merken.
Auch die Berliner Stadtreinigung ist von den Warnstreiks an beiden Tagen betroffen. Es kommt teilweise zu erheblichen Einschränkungen, sagt Sebastian Harnisch von der BSR.
Unsere Kundinnen und Kunden, die merken das auch ziemlich deutlich, denn bestreikt werden ja die Müllabfuhr, unser Sperrmüllabholservice, alle Recyclinghöfe und auch die Straßenreinigung. Unser Winterdienst, der ist jedoch durch eine Notdienstvereinbarung zwischen BSR und Verdi sichergestellt. Wir bedauern natürlich die Unannehmlichkeiten, die den Berlinerinnen und Berlinern durch diese Warnstreikmaßnahmen entstehen.
Heute Vormittag wurden 3 Berliner Schwimmbäder bestreikt, darunter das Stadtbad Lankwitz und die Schwimmhalle Allendeviertel. Inzwischen laufe der Regelbetrieb aber wieder und auch am Dienstag sei mit keinen Einschränkungen zu rechnen, so die Berliner Bäderbetriebe. Warnstreiks finden außerdem an Berliner Krankenhäusern statt. Dazu gehören Vivantes, Charité und das Jüdische Krankenhaus. Die betroffenen Patienten seien vorab informiert worden, sagt Christoph Lang vom Krankenhauskonzern Vivantes.
Wir haben punktuell Streiks und teilweise sind nicht alle OPs besetzt, sodass wir planbare Eingriffe absagen mussten. Den Patienten wurde dann Bescheid gegeben, aber die Akutversorgung, Notfallversorgung ist in jedem Fall gewährleistet. Wir haben genügend freie Betten.
Planbare Eingriffe hat auch die Charité verschoben. Die Warnstreiks setzen sich am Dienstag fort.
Der Überblick über die Streikauswirkungen heute und morgen in Berlin von unserer Reporterin Lisa Splanemann. Keine Wohnhäuser aufs Tempelhofer Feld. Dafür gab es beim Volksentscheid 2014 eine klare Mehrheit. Hat sich die Meinung der Berlinerinnen und Berliner in knapp 10 Jahren jetzt grundlegend verändert? Kai Wegner, der wahrscheinlich nächste regierende Bürgermeister von Berlin, glaubt ja und will eine neue Abstimmung. Wir haben uns heute schon mal bei Leuten umgehört, die so eine Bebauung wohl am direktesten betreffen würde, nämlich Menschen aus der Nachbarschaft vom Feld. Und es ist vielleicht kein Wunder, dass die sich gegenüber unserer Reporterin Helena Deller ziemlich einheitlich negativ geäußert haben.
Für die Menschen, die nah am Tempelhofer Feld wohnen und es oft nutzen, ist es, und das kommt nicht gerade überraschend, ärgerlich, dass nun wieder über eine Randbebauung diskutiert wird.
Es wurde uns früher versprochen, dass das leer bleiben soll, das Feld, also mit Neubauwohnungen und sowas. Und wenn das jetzt sich ändern sollte, finde ich das nicht gut.
Warum wir dagegen sind? Weil Berlin eine grüne Lunge braucht.
Durch die Nähe der Bevölkerung zu so einem schönen Gelände sollte man daran denken, dass es erhalten bleibt.
So haben 2014 auch 60% aller Berlinerinnen und Berliner, die am Volksentscheid teilgenommen haben, entschieden. Per Gesetz wurde festgelegt, die Tempelhofer Freiheit, wie sie auch genannt wird, darf nicht bebaut werden. Auch nicht am Rand. Geändert werden kann das nun entweder durch einen neuen Volksentscheid oder durch ein Parlamentsgesetz im Abgeordnetenhaus, sagt Christian Pestalozza, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Freien Universität Berlin.
Wenn Sie entschlossen sind, eine Randbebauung vorzusehen, weil eben wir mehr Wohnraum brauchen, dann könnten Sie einfach, wenn Sie meinen, dass das damalige Volksentscheidsgesetz dem entgegensteht, dieses Gesetz ändern.
Dafür bräuchte es im Abgeordnetenhaus eine einfache Mehrheit. Dass Wohnraum in Berlin knapp ist, das wissen natürlich auch die Menschen, die oft das Tempelhofer Feld für Freizeitaktivitäten nutzen. Aber auch dieses Argument, dass ja dann mehr Wohnungen entstehen, lassen Anwohnende, mit denen ich gesprochen habe, nicht gelten.
Das ist doch ein Witz. Das sind doch Wohnräume für besser bezahlen. Das hilft doch überhaupt nicht für die Wohnungsnot.
Wohnraum fehlt definitiv, aber da muss es andere Möglichkeiten geben, finde ich. Andere Alternativen, anstatt das Feld zu bebauen, was einfach einzigartig ist.
Berlinweit habe sich die Meinung geändert, sagt CDU-Chef Kai Wegner und hat eine Befragung angekündigt. Sowas wie ein Abtasten der Meinung aller Berlinerinnen und Berliner gibt es aber gar nicht, sagt Christian Pestalozza.
In der Verfassung ist festgeschrieben, wie das Volk beteiligt werden darf oder muss. Und eine Befragung ist nicht vorgesehen.
Eine Befragung wäre auch nicht gesetzlich verbindlich, würde aber die Entscheidung der CDU wahrscheinlich zusammen mit der SPD stützen, wenn sie im Abgeordnetenhaus den Volksentscheid von damals kippt.
Kai Wegner sucht da wohl auch einfach gute Argumente für seine Pläne, den Rand des Tempelhofer Feldes zu bebauen, denn das nimmt er sich offenbar vor, wenn er, wonach es ja aussieht, nächster regierender Bürgermeister wird. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Konrad Spremberg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.